Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir für die Lieder. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich bete, dass du unsere Herzen berührst. Herr Jesus, komm du jetzt und sprich zu uns. Lass dein Wort in uns lebendig werden. Amen. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die fünfte Seligpreisung, um die es heute gehen wird. Stellt euch folgende Situation vor. Ein Mann kommt zu Jesus. Er sieht ihn kommen, geht auf ihn zu. Und fragt ihn, Jesus, was soll ich tun, damit ich in den Himmel komme? Was kann ich machen, damit ich in den Himmel komme? Wie bekomme ich die Fahrkarte in den Himmel? Erzähl mir das bitte. Und er fragt ihn, was sagt das Gesetz? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Eigentlich ganz einfach. Gott lieben und genauso auch die Menschen lieben. Der diese Frage gestellt hat, wie das klappt mit dem wie ich in den Himmel komme, der hat es nicht ganz ehrlich gemeint. Er wollte eigentlich Jesus versuchen. Er wollte eigentlich Jesus reinlegen, ob er vielleicht eine falsche Antwort gibt. Es war einer, der sich in den Schriften auskannte, im Gesetz auskannte, ein Schriftgelehrter. Und er bohrt nach. Aber wer ist mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Und dann erzählt Jesus ihm ein Gleichnis. Und das kennen wir alle ganz gut, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird überfallen, von Räubern ausgeraubt, schwer verletzt und einfach im Straßengraben liegen lassen. So die Situation. Und es kommen mehrere Menschen an ihm vorbei. Ein Schriftgelehrter, einer, der Gottes Wort kannte, einer der Elite-Leute, der religiösen Elite-Leute, der Juden. Er geht vorbei. Er sieht ihn, wechselt die Seite, geht vorbei. Ein Levit, einer, der von Amts wegen zur Hilfe verpflichtet ist, weil die Menschen, die das Gesetz kannten, waren verpflichtet, diesem Gesetz auch zu gehorchen. Und Menschen zu helfen. Auch er geht vorbei. Letztlich kommt ein Samariter vorbei. Hält an. Schaut nach dem Verletzten. Richtet ihn auf. Hilft ihm. Unternimmt alles Nötige, damit er Hilfe bekommt und wieder auf die Füße kommen kann. Und Jesus fragt seinen Schriftgelehrten, und wer war der, der barmherzig war? Die Antwort war klar, der Samariter. Für den Schriftgelehrten muss diese Geschichte eine ganz derbe Herausforderung gewesen sein. Samariter. Das waren die, die verhasst waren. Das waren die, um die man einen Bogen machte. Das waren die, mit denen man nicht zusammen sein wollte. Die Unreinen. Wisst ihr, liebe Geschwister, dass wir einander vertragen und einander lieben, einander helfen, ist eigentlich recht normal. Aber den, der mir verhasst ist, den ich überhaupt nicht mag, der mir zuwider ist, den soll ich lieben. Und das ist die Herausforderung. Die von Amts wegen zur Hilfe verpflichtet waren, die von ihren Glaubensüberzeugungen eigentlich zur Hilfe verpflichtet waren, die waren alles andere als barmherzig. Und der Schriftgelehrte soll hier lernen, egal welchen Menschen Gott geschaffen hat, alle sollen wir lieben. Jesus schockierte damals die religiöse Elite und hielt ihnen sehr ungeschminkt einen Spiegel vor das Gesicht, vor Augen. Und er sagte auch an verschiedenen Stellen, Leute, ihr legt auf die ganz falschen Dinge Wert. Ihr seid so exakt, so genau, so präzise, so gerecht, dass ihr sogar die Küchenkräuter, Minze, Dill und Kümmel verzehntet. Aber das Wichtigste im Gesetz, das lasst ihr außer Acht. Barmherzigkeit ist gefragt. Aber ihr seid unbarmherzig geworden. Und Jesus sagt, ich will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Wisst ihr, wir können gerecht und trotzdem von Härte, Kälte und Gefühlslosigkeit bestimmt sein. Wie anders war der Samariter. Der hatte eigentlich keinen Grund zu helfen, aber er tat es dennoch. Er ist nicht der gerechte Samariter, sondern der Barmherzige. In Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, glücklich die, die gelernt haben, Barmherzigkeit zu üben. Die, die ein Herz haben für die Not der anderen. Ohne Gottes Barmherzigkeit wäre diese Welt schon längst kaputt. Und für mich ist die Frage, was ist eigentlich Barmherzigkeit? Was ist das eigentlich? Kann man das definieren? Wie sieht das eigentlich aus? Und am besten kann man das, wenn man das mit dem Gegenteil einfach mal sich anschaut. Barmherzigkeit ist genau das Gegenteil von Unbarmherzigkeit, also von Teilnahmslosigkeit, der Not gegenüber der Hartherzigkeit und der Kälte gegenüber anderen Menschen. Barmherzigkeit ist genau das Gegenteil. Sie nimmt teil an der Not, sie hat ein weiches Herz und ist barmherzig. Barmherzigkeit, so wie sie in der Bibel dargestellt wird, ist eine Eigenschaft Gottes. Es ist nicht unbedingt eine menschliche Eigenschaft. Es ist die liebevolle Güte Gottes, die wir so schön von dem Chor auch schon besungen worden ist und wieder wir das gehört haben. Es ist die liebevolle Güte Gottes. Es ist eigentlich die Haltung Gottes, dem es die Eingeweide umdreht, den es den Magen umdreht anlässlich unserer Not, der nicht davor zurückweichen kann. Viele von uns denken, Gott sitzt da irgendwo im Himmel und kümmert sich im Kehricht darum, was hier auf der Erde passiert. Barmherzigkeit Gottes, dieser Begriff, macht eigentlich deutlich, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Dass Gott den Magen umdreht, wenn er deine und meine Not sieht. Das ist Barmherzigkeit. Der Herr wird in der Bibel beschrieben als ein barmherziger Gott. Einer, der gnädig ist. Einer, der langmütig ist. So wird er uns vorgestellt. Vielleicht muss man auch nochmal darüber nachdenken, was eigentlich so der Unterschied ist, weil das recht hilfreich ist. Was der Unterschied eigentlich ist zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Erbarmen, Barmherzigkeit hat immer damit zu tun, mit den Folgen der Sünde wie Schmerz, Elend und Kummer, das zu mildern. Barmherzigkeit mildert die Folgen von Schuld. Die Gnade hat mit der Schuld und Sünde selbst zu tun, direkt zu tun. Gnade hat mit Gericht zu tun. Wir werden im Gericht freigesprochen. Gnade wird vor Gericht erwiesen. Das heißt, Gnade ist ein Schuldenerlass, ist die unverdiente Vergebung der Schuld. Obwohl ich doch eigentlich schuldig bin, obwohl ich ein Sünder bin, wird die Sünde mir nicht mehr angelastet, weil Jesu sich schon an meiner Statt gesühnt hat. Die Barmherzigkeit bedeutet aber, dass Gott Gutes tut, ohne den Empfänger zu richten oder zu verurteilen. Das, was aus meinem Fehlverhalten oder aus dem Fehlverhalten der Menschen, aus dem Fehlverhalten der Welt geschehen ist, diese Folgen zu mildern, das ist Barmherzigkeit. Die Gnade Gottes ist, dass Gott bereit ist, mir zu vergeben. Und die Barmherzigkeit Gottes ist, dass Gott bereit ist, sich mir zuzuwenden, egal wie tief ich im Dreck liege. In Jesus Christus dürfen wir Gnade und Barmherzigkeit empfangen. Jesus stellt sich selber auch so vor: Ich bin barmherzig und gnädig. Letztlich wird seine Gnade und seine Barmherzigkeit irgendwie immer zusammen erfahren. Wenn Gott uns in seiner Barmherzigkeit zuwendet, dann will er uns auch Gnade schenken und uns vergeben. In seiner Barmherzigkeit sehen wir aber umso deutlicher letztlich seine Liebe. Im Psalm 51, da bittet David um Vergebung seiner Schuld. Er wusste, dass ihm seine Affäre mit Bathseba und infolgedessen der kaltblütige Mord an Uriah nur aufgrund der Barmherzigkeit Gottes vergeben wird. Und er betet dort im Psalm 51 im Vers 3: Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit steht über unserem Leben, steht auch über unserer Schuld. Und er möchte uns in Barmherzigkeit begegnen. Aber es gibt in der Bibel eine ernsthafte Ermahnung, warum wir die Barmherzigkeit Gottes vielleicht gar nicht erfahren können, vielleicht gar nicht erfahren werden. Und da steht in Sprüche 28, und dort heißt es: Wer seine Sünde leugnet, verbirgt oder verheimlichen will, dem wird's nicht gelingen. Wer sie dagegen bekennt und lässt oder meidet, der wird Barmherzigkeit erlangen. Salomo, der sehr viel Weisheit besaß und das geschrieben hatte, der wusste, das größte Hindernis, Barmherzigkeit zu empfangen, sind wir selber. Wer seine Defizite und Verfehlungen zudeckt, wird keine Barmherzigkeit erlangen. Warum auch? Was muss dein Gott, wenn du nicht gesündigt hast, was muss dein Gott für Folgen der Sünde irgendwie mindern bei dir? Braucht er dann nicht. Wäre ja dann in sich nicht logisch. Wer mit seiner Sünde ans Licht kommt, wer weiß, dass er ein Sünder ist, der erlebt Barmherzigkeit. Wer sie verheimlicht, scheitert. Der redet letztlich von der Barmherzigkeit Gottes wie der Blinde von der Farbe. Ich weiß, dass ich einen barmherzigen Gott habe. Ich weiß es aus eigenster Erfahrung. Und warum weiß ich das? Weil ich selber zerbrochen bin an vieler Schuld meines Lebens. Weil ich selber dazu neige, ein Sünder zu sein, schuldig zu sein, Fehler zu machen, mich an anderen Menschen zu versündigen, an Gott zu versündigen. Und Gott hat nicht gesagt: Jetzt geh weg, mit dir möchte ich nichts mehr zu tun haben, sondern ich komme, weil ich gesündigt habe, weil ich wieder irgendwo einen Streit angezettelt habe oder was auch immer, und komme aus der Situation, dass diese Schuld mich jetzt leiden lässt. Und Gott hat so eine große Liebe, dass er sagt: Und dieses Leid aus dieser Schuld, das mindere ich. Wer mit seiner Sünde ans Licht kommt, erlebt Barmherzigkeit. Wer sie verheimlicht, scheitert. Der redet von der Barmherzigkeit Gottes wie der Blinde von der Farbe. Zurück zu unserer fünften Seligpreisung. Genau hier knüpft, an diese Thematik knüpft Jesus an. Nur die Barmherzigen werden auch die Barmherzigkeit erlangen. Und im Zusammenhang der Bergpredigt gesprochen, wer vor anderen zu seiner Sünde steht, dem fällt es auch leichter, Mitgefühl für andere Sünder aufzubringen. Der Samariter wusste um seine eigene Fehlbarkeit. Die Priester, die Leviten vielleicht nicht. Deshalb konnte der Samariter barmherzig sein, weil er selber erlebt hat, wie seine Schuld oder sein Versagen mit Barmherzigkeit behandelt wurde. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Gottes Barmherzigkeit wird uns geschenkt. Keiner von uns wird sie je verdienen können. Ich hoffe und bete, dass du Gottes Barmherzigkeit erfahren durftest. Wenn nicht, dann möchte ich dich heute einladen, die Barmherzigkeit Gottes zu erleben. Gott hat kein Interesse daran, dich zu richten, dir deine Schuld vorzuhalten und dich ständig damit zu knechten. Gott möchte dir barmherzig sein. Er möchte dir zeigen, welche große Liebe er für dich hat. Aber Jesus mahnt uns, dass man Gottes Barmherzigkeit, die er so gerne gibt uns, aber auch wieder verlieren kann. Man kann sie verlieren durch seine eigene Unbarmherzigkeit. Vielleicht sind wir nicht so unbarmherzig wie in dem Beispiel des barmherzigen Samariters. Wahrscheinlich sind wir da ein bisschen zivilisierter. Wir würden nicht einfach vorbeigehen. Wir würden sagen, du, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Das ist die unbarmherzigste, humanste Antwort, die wir haben. Es tut mir leid. Obwohl es uns eigentlich nicht leid tut. Es tut mir leid, ich kann jetzt nicht. Das heißt eigentlich, nein, ich möchte nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wenn vor mir jemand stürzt, dann helfe ich ihm auf. Wenn große Katastrophen zu beklagen sind, dann bin ich auch bereit, 10 Euro zu spenden. Barmherzigkeit zu üben. Ja, das tue ich. Und ich möchte eigentlich gerne barmherzig sein. Aber Barmherzigkeit hat eine noch viel tiefere Ebene. Und die bekomme ich da, wo ich in der Gegenwart Jesu bin. Die Barmherzigkeit hat noch eine tiefere Ebene als das, was wir manchmal so auch machen. Nämlich die Barmherzigkeit hilft auch der Seele des Menschen wieder aufzustehen. Die Barmherzigkeit nimmt den Menschen wahr und gibt ihm Wert und hilft ihm, wieder aufzustehen. Es gibt ein ganz tolles Beispiel, wir kennen das alle aus Gottes Wort, vom verlorenen Sohn. Kennt ihr das alle? Der Sohn geht weg vom Vater, lässt sich das Erbe ausbezahlen, haut einfach ab. Eigentlich ein Unding. Das ist eine Frechheit, dem lebenden Vater zu sagen, komm, gib mir dein Erbe jetzt. Ich will das haben. Und das war bestimmt ein großer Betrag. Und er geht damit los und nimmt das und fordert das ein. Und der Vater hätte sagen können, nee, Freund, ist nicht. Komm, zieh ich ab. Nein, das macht er nicht. Er gibt ihm das. Und der Sohn haut damit ab. Und er haut es auf den Kopf. Und wir kennen das alles. Und das Ende vom Lied ist, dass er bei den Schweinen landet. Dass er völlig versumpft, keine Freunde mehr hat, völlig aufgrund seines Fehlverhaltens völlig in den Mist hineinkommt, im wahrsten Sinne des Wortes, im Schweinedreck hängt. Und er kommt zu sich und denkt, was mache ich hier eigentlich? Und er will wieder zurück zu seinem Vater, weil wenn er da wenigstens noch ein Tagelöhner bei ihm wäre oder irgendein unterster Knecht, er hätte wenigstens was zu essen. Und er kriegt einen genialen Gedanken und sagt, ja, ich habe Mist gebaut. Das werde ich meinem Vater sagen, dass ich vor ihm und vor Gott Mist gebaut habe. Und dann wissen wir ja, wie die Geschichte ausgeht. Der Vater wartet jeden Tag darauf, dass sein Sohn zurückkommt. Und hier sehen wir, was Barmherzigkeit ist. Der Vater sagt nicht, siehst du, ich habe es dir ja gleich gesagt, hättest du damals auf mich gehört, wäre das alles nicht passiert. Du bist doch selber schuld. Du hast dich doch selber da reingeritten. Hör doch auf, jetzt steh zu, wie du klarkommst, geh wieder. Oder hier kriegst du noch was zu essen mit und kriegst noch 100 Euro, dann geht's auch. Aber geh wieder, hör auf. Du bist selber schuld. Das tut der Vater nicht. Hier sehen wir, was Barmherzigkeit ist. Der Vater umarmt seinen Sohn. Er geht einfach nur hin, nimmt seine Arme auseinander und nimmt ihn in den Arm. Stinkend, dreckig. Der Versager kommt zurück, egal. Er nimmt ihn an, so wie er ist, und freut sich, richtet ihn auf, er stellt ihn wieder her, gibt ihm Ehre, gibt ihm Würde zurück. Das ist Barmherzigkeit. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute hierher gekommen bist. Vielleicht fühlst du dich ähnlich, diesem verlorenen Sohn. Gott steht da mit offenen Armen. Er möchte, dass du zu ihm kommst. Er wird dir nicht sagen, siehste, habe ich doch gleich gewusst, sondern er wird dich so nehmen, wie du bist. Und das gibt dir Würde. Er wird dir barmherzig sein. Er wird mir barmherzig sein und uns allen. Der Vater lebt diese Barmherzigkeit und der Sohn empfängt diese Barmherzigkeit und wird aufgerichtet und wird heil. Barmherzigkeit richtet auf und heil. Der zweite Sohn lebt die Unbarmherzigkeit. Er regt sich auf, dass sein Bruder wieder zurück ist, dass er das alles verprasst hat, was er sich verkniffen hat, dass er durch sein rechtes Leben alles bewahrt hat, macht ihm Vorwürfe. Und das Letzte, was passiert ist, was wir von ihm wissen, er verliert alle Freude. Er kann nicht mehr feiern. Er kann sich nicht mehr freuen. Das ist das, wenn wir unbarmherzig sind. Die Freude verlieren wir. Und er verliert letztendlich auch die Barmherzigkeit Gottes. Die Barmherzigkeit des Vaters, die gilt dir heute. Der Vater steht hier und wartet auf dich mit ausgestrecktem Armen. Auch wenn du vielleicht wegen Schuld der anderen leidest. Auch wegen deiner eigenen Schuld leidest. Lauf in seine Arme. Aber es ist keine Einbahnstraße. Nimm diese dir erwiesene Barmherzigkeit und heile sie mit anderen. Hilf ihnen, damit auch ihre Seele wieder aufgerichtet wird. Denke noch einmal an den, der unter die Räuber gekommen ist. Der hatte nichts davon, dass viele Fromme an ihm vorbeigelaufen sind. Gottes Barmherzigkeit konnte er da leibhaftig spüren, als jemand sich ihm barmherzig zuwandte und seine Wunden versorgte und ihm wieder auf die Füße half. Selig sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Amen. Wir hören noch mal auf den Chor.